Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Intro für alle Fälle.
Es klang ein bisschen anders, unser Intro. Um nicht zu sagen, es war ein ganz anderes. Weil wir uns gedacht haben, das Intro kann doch auch mal zu der Serie und dem Serienintro passen, über das wir sprechen. Und da das heute unsere Weihnachtsfolge ist, haben wir uns gedacht, wir machen als Goodie noch ein spezielles Weihnachtsintro, angelehnt an den Stil der Serie, um die es heute geht. Und wer da Spaß dran hat, der wartet bis zum Schluss. Wir hängen es hinten als Bonus dran. Ja, Martin, was war eigentlich die erste Krankenhausserie, an die du dich erinnern kannst?
Ich denke, als Kind habe ich gezwungenermaßen bei der spärlichen Auswahl von 3 Fernsehsendern die Schwarzwaldklinik gesehen. Und zählt der Doktor und das liebe Vieh dazu. Ich glaube, die war noch früher. Und woran kann man sich noch erinnern? Nee, ich glaube, die richtig typische war schon Schwarzwaldklinik.
Ja, da kommt man nicht drum rum, ne? Aber meine Erinnerung geht noch weiter zurück, nämlich das Krankenhaus am Rande der Stadt. Kennst du das noch?
Ja, das ist ein kompletter blinder Fleck für mich.
Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber das war damals, ich habe es auch nicht wirklich geguckt. Ich weiß nur, wenn wir so Besuch hatten, ne, Omas, Opas, Tanten, was weiß ich, an Weihnachten oder Geburtstagen, wenn da das Krankenhaus am Rande der Stadt kam, da musste das geguckt werden. Da waren alle ganz jeck hinterher mit Dr. Sova und Dr. Strossmeier. Und der erinnert mich doch dran, an diese Namen. Und ja, Dr. Blagey, ja, da war da noch so eine Oberschwester. Ja.
Nie gehört.
Ja, das müssen in den 70ern muss das gewesen sein. Okay. Und da waren alle ja ganz heiß drauf. Ja, und damit sind wir eigentlich beim Thema heute. Also,
ja, und vielleicht hat der ein oder andere an unserem veränderten Intro ja auch erkannt. Oder hat das Rätsel der letzten Folge gelöst und weiß sowieso, worum es heute geht. Also Krankenhausserie wäre schon mal ein guter Tipp. Und wir haben uns eine rausgepickt von den unzähligen. Und zwar Dr. House. Oder auch schlicht nur House. Oder ich glaube im Original House MD. Also Dr. House und oder House, das lassen wir alles durchgehen. Das ist heute unser Thema.
Ja, tolle Serie, tolles Intro, tolle Intros, Plural muss man eigentlich sagen, da kommen wir gleich noch drauf, denn das war und ist bis heute kompliziert mit den Intros, wo darf welches Intro und soll welches Intro gespielt werden, aber alle sind klasse gemacht und die Serie ist auch, finde ich, ein echtes Highlight im Serienuniversum aus verschiedenen Gründen und ja. Sie ist es wert, dass wir sie hier in unserem kleinen Podcast aufgreifen.
Ja, sie soll jetzt auch nicht stellvertretend für alle anderen Serien zu dem Thema dann einzeln stehen bleiben. Wir werden bestimmt auch nochmal eine andere Krankenhausserie uns vornehmen. Aber House oder eben Dr. House ist so, weil eine Person so im Vordergrund steht, eigentlich ein ganz dankbares Thema, weil sich vieles in dieser Serie verbirgt, was man so auf den ersten Blick ja noch gar nicht weiß.
Ja, und gerade weil es so viele Serien, Krankenhausserien gibt, ist immer interessant zu gucken, ne? Was ist typisch für die Serie als Krankenhausserie und was ist besonders daran? Und über dem Ganzen schwebt ja die Frage, was ist eigentlich an Krankenhausserien so faszinierend, so besonders, dass sie dass es immer wieder neue gibt und dass sie immer wieder gesehen werden, dass Wiederholungen geguckt werden. Es gibt ja eine Unzahl von Krankenhausserien. Wir haben das vorher natürlich mal ein bisschen geguckt und was es da alles gibt. Einige kennen wir gar nicht, andere schon, andere liefen nur in Amerika zum Beispiel und hier nicht. Aber ne, was haben wir da alles? Emergency Room, Grey's Anatomy, Good Doctor, Scrubs, Code Black, Hospital Playlist. Aus Südkorea, kenne ich nicht.
General Hospital.
General Hospital.
The Young Doctors, Chicago Hope.
Auch ganz interessant. MASH könnte man doch auch als Krankenhausserie sehen, ne? Ich meine.
Ja, klar, ist halt ein
Zelt. Ist zwar ein Zelt, Lazarett. Aber. Genau. Lazarett, ja, genau. Aber ja. Im Grunde.
Wobei ich da, muss ich sagen, da präferiere ich ja den Spielfilm. Die Serie fand ich so. Habe ich so ab und zu mal geschaut. Aber ist nichts im Vergleich zum Film. Den habe ich bestimmt 10-mal gesehen. Finde ich einen der besten Robert Altman-Filme überhaupt. Und mit einer ganz tollen Besetzung. Eben auch sehr spezielle Charaktere, die dann ja auch eine Krankenhausserie erst interessant machen. Ne? Wir sind ja immer eigentlich auf die Ärzte fixiert bei diesen Serien. Und die müssen uns natürlich vom Charakter ansprechen. Und je mehr Ecken und Kanten die haben, desto interessanter wird es, weil nur über die Krankheiten an sich zu sprechen, die dann in Folgen behandelt werden, wäre wahrscheinlich nicht genug. Oder wird einen vielleicht dann auch ein bisschen, irgendwann doch ein bisschen abschrecken, weil du fragst ja schon richtig, warum guckt man sich überhaupt Krankenhausserien an? Weil eigentlich will da ja keiner hin.
Ja.
Ne? Also das Schönste wäre ja, wenn man Krankenhäuser nur vom Namen her kennt und nie in eines gehen muss. Und ich glaube, wir haben auch alle unsere leidvollen Erfahrungen schon gemacht und wundern uns überhaupt, warum es so viele Serien zu diesem Thema gibt.
Nein, du hast auch gerade schon gesagt, die Krankheiten würden alleine nicht ausreichen für die Faszination. Ja, und da muss noch einiges mehr zu kommen. Was macht denn die Faszination von Krankenhausserien aus? Also ne, die Ärzte und ihre Eigenheiten und ihr Umgang miteinander, aber ja, dann auch die Patienten, die Fälle, die reinkommen. Ja, wird er gerettet werden? Oder sie, wird sie ihr Kind behalten? Und das sind ja, ja, wir wollen alle nicht ins Krankenhaus rein, aber es sind so existenzielle Fragen, mit denen man sich ja dann doch irgendwann auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das schwingt da auch mit, ne? Also dieses, ach ja, das so ist das mit Krankheit, Gesundheit, Leben und Tod. Aber gut, dass es jetzt bei mir gerade nicht so ist. Ja.
Ja, man möchte die Bestätigung haben, wenigstens in so einer Serie, dass es da Leute gibt, die einem helfen können. Und ich glaube, im wirklichen Leben, der Kontakt zu Ärzten und vielleicht sogar im Krankenhaus noch insbesondere ist, dass man die ja gar nicht wirklich kennenlernt, die Menschen dahinter. Ja, also man ist ja eigentlich froh, wenn man so ein Arztgespräch schnell hinter sich gebracht hat und so alles zufriedenstellend vonstatten gegangen ist. Und mehr möchte man ja von diesen Personen dann gar nicht mehr erfahren. Man ist ja froh, die wieder zu verlassen. Das heißt, was dahinter steckt, ne, hinter diesem Begriff die Götter in Weiß, dass da ja Menschen hinterstecken, das bekommt man ja im Alltäglichen eigentlich gar nicht so mit.
Nee, und die Ärzte wollen ja auch gar nicht ein langes Gespräch führen. Ja, also selbst wenn man das selbst eben wollte, das ist ja auch gar nicht gewünscht. Ja, also da wird dann Akte geguckt, haben sie, wie ist Blutdruck und Puls und wie fühlen sie sich? Okay, tschüss. Ja, dann mehr ist es ja meistens nicht. Ne?
Nee, und man selber ist ja auch froh, wenn man dann jetzt mal beim normalen Arztgespräch zur Tür geht und sagt, ja, dann vielen Dank, auf Wiedersehen und die Tür endlich zuziehen kann, die Situation hinter sich gebracht hat. Und ich hatte irgendwo gelesen, vielleicht sogar auch, war das im Kontext zu Dr. House, das Wichtigste, was ein Patient sagt, ist meistens das, was er an der Tür sagt, bevor er geht. Da würden Ärzte oder sollten Ärzte darauf achten. So die letzte Info, die sich der Patient vielleicht nicht getraut hat zu geben, weil er selber Angst hat vor den Konsequenzen, sagt er dann irgendwie beim Rausgehen nochmal schnell.
Das heißt, die Ärzte sollten so ein gewisses Columbo-Gen in sich haben, dass sie darauf achten.
So ein anderes Columbo-Gen, genau. Moment, ja. Bevor Sie gehen, Sie wollen mir doch ja, bestimmt noch was sagen.
Noch mal was locken, also noch eine letzte Statement locken, genau. Wenn der Patient die Klinke schon in der Hand hat.
Ja.
Weil wir gehen davon aus, alle wissen das. Also Columbo, ne, diese Spielfilmserie, Columbo, der Detektiv in Los Angeles ist das, ne? Wenn der Zeugen oder Verdächtige, das wird im Krimi ja meistens nie so unterschieden, wenn der befragt, dann kommen die entscheidenden Fragen, wenn er eigentlich sich schon verabschiedet hat. Und ach, Ma'am, was sie noch fragen wollte, ja.
Genau, wenn alle sich eigentlich schon entspannt haben. Man denkt, ach gut, vorbei.
Ja, und dann im Arztgespräch oder im gesundheitlichen Gespräch, dann, ja gut, wenn die Anspannung nachlässt, ich bin eigentlich schon draußen, dann bricht vielleicht, so meinst du das, ne? Erst das heraus, was einem eigentlich auf dem Herzen liegt oder was wichtig sein, noch besonders wichtig sein könnte.
Mhm. Ja. Hatte ich selbst, fällt mir sogar ein, ist bei mir selbst mal passiert. Ich wäre beinahe beim Orthopäden schon durch die Tür gegangen, ohne dass er mir helfen konnte. Und dann sagte ich noch, wo bei welchem Sportgerät im Fitnessstudio ich das Gefühl hatte, mir das zugezogen zu haben, was ich da gerade spürte. Und das war wirklich quasi schon, wo wir uns verabschiedet hatten. Und er sagte dann, ach so, so ein Gerät. Moment, kommen Sie mal her. Machte Knick-Knack und alles war wieder perfekt. Ja, das waren die letzten Worte. Hätte ich die nicht, hätte ich das nicht nochmal eben eingeflochten? Wer weiß, hätte ich heute noch Schmerzen.
Ja, ein Hoch auf die späte Erkenntnis im Moment der Entspannung. Ja, weil meine Ärzte sind ja auch Menschen, hast du gesagt. Hellsehen können die auch nicht. Hektik haben sie auch ständig. Ja. Und das ist der Unterschied zu uns. Wir würden gerne mit den Ärzten länger sprechen, um was zu regeln. Andererseits wollen wir es nicht, weil uns das Ganze natürlich auch unangenehm ist, weil es ja Fragen berührt, die uns Sorgen machen. Mhm. Und ja.
Und deshalb kann es ja beim Zuschauen von Krankenhausserien dazu führen, dass wir uns mehr entspannen, weil es ja nicht direkt um uns geht. Wir können uns zwar identifizieren, aber können halt einfach diesen Parteien zuschauen, wie sie mit dem Problem umgehen und haben da erstmal persönlich nichts mit zu tun. Und sehen vielleicht auch Lösungen, wo wir denken, ach, wenn ich das mal haben sollte, dann ist da vielleicht auch so ein Fernsehdoktor, der mir helfen kann.
Ich war ja vor kurzem im Krankenhaus, in Krankenhäusern. Ja. Ich möchte das nicht groß ausweiten. Naja, es war eine Zeit, die war nicht so schön. Ja, jedenfalls habe ich versucht, ab und zu mal so ein bisschen diese Wand zu durchbrechen und mal so ein bisschen persönlich eine Frage zu stellen an Ärzte, Pflegepersonal, medizinisches Personal allgemein. Ich habe die nämlich gefragt, welche Krankenhausserie sie für die beste halten oder gerne gucken, so in dem Sinne. Ne?
Mhm.
Und das war ganz interessant. Ich meine, ich kann da bei meiner kleinen Felduntersuchung unterscheiden zwischen drei Gruppen. Da sind zum einen die Älteren, vielleicht Chefärzte oder die höher gestellt sind oder einfach nur älter sind, die haben häufig geantwortet, ich gucke kein Fernsehen, ich gucke keine Serien. Okay, ob ich so glaube oder nicht, das war dann so die Aussage. Dann so dazwischen, erste Personal, Pflegepersonal im mittleren Alter und voll im Beruf drin so, die haben häufig betont, sie muss realistisch sein, die Serie. Das war das entscheidende Kriterium bei denen ist, muss realistisch sein. Ja, kann man sich auch vorstellen, ne, wenn man selbst in dem Thema arbeitet und sich da auskennt, dass man da nicht irgendwelche gepunkteten Einhörner vorgelegt bekommen will, sondern ja, man will das wohl in Bezug bringen zu dem, was man so tut und zu den Kenntnissen, die man hat. Ne? Und da war einer, ich hoffe, ich erinnere mich, da lag ich vor einer OP im Vorbereitungsraum und der Anästhesist war schon da und irgendein anderer Arzt kam zu spät und dann habe ich den angesprochen und der nannte eine Serie, die ich gar nicht kannte, Code Black nannte der. Das ist eine amerikanische Serie und Code Black ist wohl der Code in der Notaufnahme, wenn es eigentlich nicht mehr weitergeht, wenn man überbelastet ist. Ärzte am Limit ist so das Thema dieser Serie. Also nur als Beispiel für, es muss realistisch sein. Und dann die jüngeren Ärzte oder Pflegepersonal, die haben gesagt, ja, realistisch, aber vor allem mit Humor. Und die meisten haben Scrubs genannt. was, ich möchte anmerken, auch meine Lieblingskarte.
Aber die geht natürlich schon in die Comedy-Richtung, ne?
Ja, aber auch immer wieder in Richtung von Fragen, ja, existenzielle Fragen, Leben, Tod, Entscheidungen treffen, also das ist, ja, wie in jeder guten, ja, Comedy möchte ich gar nicht so ausschließlich sagen, aber wie in jeder guten Comedy-Serie hat es auch immer eine ernste Ebene, eine, ja, eine ein Bereich, der, ja, der nachdenklich ist, der gefühlvoller ist. Also das ist eine gute Mischung bei Scrubs aus meiner Sicht. Jedenfalls wurde die Serie häufig genannt, ja. Und Dr. House ist, glaube ich, der liegt so, ich glaube, der würde ihn alle, außer bei den Älteren, die gar nicht gucken, der würde, glaube ich, bei den Jüngeren und bei den Älteren reinpassen. Denn humorvoll ist es ja auch.
Ja, hier manchmal und da, also bisschen schwarzer mehr. Humor. Ja. Absolut. Und ja, natürlich alles dieser Figur geschuldet, die einfach im Mittelpunkt steht. Es war auch schon eine Ensemble-Serie, man hat eben auch die ganzen Darsteller an seiner Seite, die dann auch mal im Laufe der Staffeln auch mal wechseln, ganz dramatisch. Aber er ist schon die Person, um die sich das meiste dreht.
Und ist das jetzt nicht eine gute Stelle für Wiki und die starken Fakten?
Das hätten wir fast vergessen. Also wer sich nicht so gut auskennt, der höre jetzt mal genau hin.
Wiki und die starken Fakten.
House. 177 Folgen in 8 Staffeln. US-amerikanische Dramaserie von 2004 bis 2012. Produziert von NBC Universal für Fox. Idee David Shaw. Musik John Ehrlich und Jason Derulo. Schauspieler Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Lisa Edelstein, Olivia Wilde, Jennifer Morrison, Omar Epps, Jesse Spencer, Peter Jacobson, Kai Penn und andere. Staffel 1 bis 8 veröffentlicht auf DVD und Blu-ray. House ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die von David Shaw entwickelt wurde. Die Serie dreht sich um Dr. Gregory House, einen brillanten, aber misanthropischen Diagnostiker am fiktiven Princeton Plainsboro Teaching Hospital in New Jersey. Dr. House und sein Team von Ärzten beschäftigen sich mit medizinischen Fällen, die oft ungewöhnlich und schwer zu diagnostizieren sind. Die Serie zeichnet sich durch komplexe medizinische Rätsel und die oft unorthodoxen und ethisch fragwürdigen Methoden von Dr. House aus. Dr. House ist bekannt für seine zynische und bissige Art, sowie seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln. Trotz seiner schwierigen Persönlichkeit und seiner Abneigung gegen Patienten wird er von seinen Kollegen und seinem Vorgesetzten Dr. Lisa Cuddy wegen seiner medizinischen Fähigkeiten und seines scharfen Verstandes respektiert. Die Serie untersucht Themen wie Ethik in der Medizin, Vertrauen, Freundschaft und die Grenzen der Wissenschaft. So, jetzt weiß jeder Bescheid und ich würde doch mal sagen, wir starten jetzt erstmal direkt mit der Betrachtung des Intros, oder?
Das können wir gerne machen, denn das Intro, erstmal ist es gut und es ist kein einzelnes, es gibt mehrere davon.
Ja, du hast dich da ein bisschen im Internet getummelt, um das nochmal rauszuklamüsern, was da alles mit angestellt wurde.
Ja, und es ist komplex, muss man sagen. Andererseits, das hilft uns auch ein bisschen weiter, denn gerade wenn man so jetzt die verschiedenen Versionen vergleicht, dann, dann kommt man dem Ganzen ja auch näher. Also, zum Intro. Intro von Dr. House. Im Grunde sind es 4 Intros. Ja, 4. Ja, machst du nichts, ne? Also, Intro 1 ist, das kam nur einmal vor, das war das Intro zum Piloten, also zur Pilotfolge. Das ist nur 6 Sekunden lang und besteht optisch aus dem, was in den ersten 6 Sekunden des späteren Intros immer zu sehen ist. Ja, also in den ersten 6 Sekunden, da sieht man einen Kopf, also so eine MRT, Magnetresonanz, Tomographie, Aufnahme eines Kopfes mit einem Haar, House. Dann kommt die Schrift Dr. House und ein Bild von Dr. House, wie so durch.
Ja, also durch diesen Kopf, ne? Der Kopf, also der Querschnitt des Kopfes, der verblasst und dahinter erscheint dann House, einen direkt anschauend Und ich hatte immer so eine Assoziation, das ist dann eben wie das Schlüsselloch in den Menschen hinein, schaut er, was er da entdecken kann, was eine Diagnose erstellt. Mhm. Also schon ein sehr schönes, eindringliches Bild direkt am Anfang.
Und dazu hört man eine, 6 Sekunden sind das so ungefähr, und dazu hört man eine Musik, die später so nie wieder kam. Das ist, wie soll man das sagen, die ist gefällig, die ist nett, das ist so eine Figur, die sich so ein bisschen dreht, nicht besonders aufregend, macht aber auch nichts kaputt. Ja, ein tiefer Ton kommt hinzu, es pocht so ein bisschen und dann ist es auch schon vorbei. Aber es ist eher wie so ein kleiner Jingle, Achtung, es kommt was. Ja, noch kein Vergleich zu dem, was die Musik später ausmacht. Wobei dieses Pochen am Schluss, da kann man schon dran denken an die späteren oder das, die späteren Intros. Da ist ja auch immer so, wie so ein Herzpochen zu hören, zu fühlen. Das ist vielleicht hier auch schon, vielleicht auch zufällig angelegt, aber ich meine, das schwingt da schon so ein bisschen mit. Ja, bop. Vielleicht ist das schon eine gewisse Parallele. Vielleicht. Also, das Intro ist noch recht, ja, kann man sagen, neutral. Also
nur noch.
Ne? Mhm. Nett. Ja. Ja, aber ab Folge 2 in der Staffel 1 wurde es anders. Da gab es zunächst ein Intro, das bis heute läuft, jedenfalls in Amerika, USA. Und dieses Intro, das ist von Massive Attack. Ja, einer Trip-Hop-Band, sehr erfolgreich. Die haben zu vielen Serien und Filmen die Musik beigetragen. Das ist unglaublich. Diese Musik läuft in Amerika als Intro-Musik. Nun war es allerdings so, dass die Rechte für Europa nicht zu übertragen waren. Dann gab es für Staffel 2 erstmal ein anderes Intro, auf das gehe ich heute nicht ein, weil das, wie ich auch meine, ein bisschen belangloser ist. Das wurde aber auch recht schnell abgelöst durch eine neue Komposition und die ist bis heute in Europa als Intro-Musik zu hören. Wobei, es gibt noch eine Intro-Musik. Die läuft als Singapur-Version. Ja, da geht um Rechtefragen, da muss für Märkte muss dann häufig was anders gemacht werden. Aber diese Singapur-Version, die läuft zurzeit bei Amazon Prime als Intro-Musik in Deutschland. Also Kuddelmuddel. Ich verwende einfach die Begriffe amerikanische Version, Massive Attack, Europa und Singapur. Wo sie jetzt letztendlich verwendet werden, ist dann wieder eine andere Frage. Also Singapur läuft auch in Europa. Ich habe das dann auch mal so ein bisschen gegoogelt in Fanforen oder bei Reddit zu dem Thema. Also da beschreiben auch Leute, die in Italien, in Schweden wohnen, dass es bei ihnen auch wild durcheinander geht. Hängt auch immer davon ab, ob die Serie im Fernsehen läuft, dann auch auf welchem Sender. Das kann sich ändern, wenn die auf einem anderen Sender kommt auf einmal. Läuft sie dort im Stream in dem Land oder ist in dem Land eine bestimmte DVD-Veröffentlichung zu bekommen? Und selbst innerhalb der Veröffentlichungen kann es sich unterscheiden. In Deutschland hat zum Beispiel RTL mal versehentlich, wie es hinterher hieß, die amerikanische Version gebracht. Das dann aber auch wieder geändert, als es rauskam, als Beschwerden kamen oder als man es selbst gemerkt hat.
Ja, in der ersten DVD-Box soll auch irgendwo die amerikanische auftauchen.
Ja.
Auch irgendein Fehler, wie immer, der zustande gekommen ist.
Also das ist sehr uneinheitlich. Das geht um Rechte dabei auch, ja, weil Massive Attack hat das Stück veröffentlicht für die eigenen Zwecke erstmal. Ja. Was anderes ist es, wenn es verwendet wird in Serien oder Filmen. und dann in welchem Land. Und Rechte können auch übertragen werden, sodass eine Situation sich allein dadurch ändern kann, dass die Rechteinhaber sich geändert haben. Das können wir nicht alles nachvollziehen. Ich denke, es reicht, wenn wir hier festhalten, es ist komplex. Mhm. Aber was feststeht, es gibt eine Urversion und die ist von Massive Attack und läuft in den USA. Ja, das ist Trip-Hop. Das ist nicht die Musik, die ich ständig privat höre, aber es ist eine sehr interessante Musik. Ja, es ist so eine elektronische Musik, ist recht langsam. Also das Intro hier, das hat 76 Schläge pro Minute. Ja, das Instrumentale dominiert so ein bisschen, Gesang kann sein, muss aber nicht sein. Und das Ganze, ja, es nennt sich Low Fidelity, so als Gegenentwurf zu High Fidelity. Es soll auch ein bisschen unsauber, ein bisschen dirty klingen, es soll kein Hochglanz sein, sodass man dann häufig zum Beispiel Geräusche einmischt oder, was gern gemacht wird, Vinyl krackeln. Mhm. Also Vinyl-Schallplatten, ne, die haben ja so ein Krackeln.
Ja.
Und da sind wir schon bei den Gemeinsamkeiten dieser Intros. Also dieses Vinyl-Krackeln, das ist bei allen Intros zu hören. Sowohl in der amerikanischen Version als auch in der sogenannten europäischen und in der Singapur-Version. Überall kommt dieses Vinyl-Krackeln vor. Das hört sich, ja, wer das nicht so im Ohr hat, wer vielleicht noch jünger ist und kein Schallplattenkind mehr war, das hier ist Vinyl-Krackeln. Ja, wenn es so ein bisschen rauscht, ein bisschen Staub vielleicht auf der Platte ist, kommt man hören, ne?
Mhm.
Und das wird häufig untergemischt, dieses Vinyl-Krackeln. Im Trip-Hop, ja, es klingt alles nicht glanzvoll, es klingt ein bisschen bodenständiger, ein bisschen einfacher und schlichter und das ist der gewollte Effekt dabei. Also alle drei Versionen haben Vinyl-Krackeln. Ich will das zu Beginn erstmal vorstellen, damit man das gleich, wenn wir in der Musik was hören, das besser verfolgen kann.
Mhm.
Also Vinyl-Krackeln haben sie alle. Ja. Alle drei Versionen sind bei 76 Beats per Minute, Schlägen pro Minute und das ist und damit sind wir auch beim Thema Krankenhausserie. Das ist so eine Pulsfrequenz, die nicht selten ist, ne? Es ist jetzt nicht der absolute niedrige Ruhepuls, es ist aber ein gängiger Ruhepuls. Mhm. Ne? 76 Schläge pro Minute, da bist du noch nicht auf der Bahre. Da fühlt man, ja. Das ist so ein Pulstempo. So, was noch häufig vorkommt und auch bei allen dreien Versionen als Merkmal dabei ist, die Sounds sind mitten betont. Was ist Mittenbetonung? Töne, Musik, Klänge, die bestehen ja aus hohen, mittleren und tiefen Anteilen, Frequenzen. Ich habe da mal ein Beispiel, ich habe mal eine Buzuki genommen, auf die kommen wir auch gleich noch, die normal klingt mit allen Frequenzen, dann ist das so. So. Aber im Trip-Hop macht man es gerne, dass man die hohen und die tiefen Frequenzen absenkt, sodass die mittleren Frequenzen dominant sind. Und dann klingt das Ganze anders. Ich denke, man hört den Unterschied.
Mhm.
Ja, wie so ein altes Radio, ja, wo kein guter Lautsprecher eingebaut ist, das so ein bisschen quakt. Ja, das ist der Effekt, dass hohe Frequenzen nicht gut übertragen werden und tiefe Frequenzen auch nicht. Und und das ist hier so gewollt, dass es mitten betont ist und dass es eben ja Low Fidelity klingt. Ja, das sind so die Gemeinsamkeiten. Und das hört man dann auch in den Versionen selber. Und da steigen wir jetzt mal ein. Also in allen alle Versionen, und das ist auch eine weitere Gemeinsamkeit, sind gleich aufgebaut. Die ersten 6 Sekunden stehen für sich. Das ist der erste Teil. Liegt vielleicht auch daran, dass das Pilot-Intro 6 Sekunden lang war. Und ja, das hat man dann hinterher so übernommen. Also in diesen ersten 6 Sekunden sieht man den Kopf, das Haar, die Schrift Dr. House oder nur House und das Bild von Dr. House, wie gerade beschrieben und von dir auch in der Wirkung dargestellt. Und hier kommt dann auch in den ersten Staffeln ein Bild vom Campus des Krankenhauses. Wird dann noch eingeblendet in diesen ersten 6 Sekunden. Und da steigen wir erstmal ein im amerikanischen Intro und hören uns die ersten 6 Sekunden an. Und wir werden feststellen, das Ganze hat einen Groove, ja, 76 Schläge pro Minute. Wir hören das Vinyl crackeln. Und wir hören ein musikalisches Motiv, keine Melodie, also ein Motiv mit so einem Cembalo-ähnlichen Sound. Und nach 3 Sekunden kommt noch so ein Synthesizer-Ton dazu. Das ist dann, das sind die ersten 6 Sekunden von Massive Attack, Teardrop heißt das Stück, in den USA. Mhm. Anders als in den USA ist es in Europa. Da habe ich am Anfang auch einen Groove, eine Gitarre mit leichter Verstimmung gegeneinander. Ja, wenn zwei Gitarrenseiten so leicht gegeneinander verstimmt sind, dann gibt es so eine leichte Schwebung, so ein Sirren. Und das hat man hier genutzt in der europäischen, der sogenannten europäischen Version. Die ersten 6 Sekunden davon. Auch hier zu hören, ja, der Herzschlag, der Pulsschlag, der hier sehr deutlich hervorgehoben wird, dadurch, dass das Schlagzeug das aufnimmt. Mhm. Bum, 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 bum. Ja, und das Vinylkrackeln ist natürlich auch wieder dabei. Singapur, auch mit Groove, auch mit Vinylkrackeln. Aber hier, direkt zu Beginn, Unterschied zu den anderen Versionen, eine kleine Melodie. Und die wird gespielt mit Bending, mit Pitch-Bending. Das heißt, die Töne werden nicht klar voneinander getrennt, sondern ja, die ziehen sich so ineinander rein. Bevor wir das hören, habe ich da mal auch ein Beispiel für Pitch-Bending. Ja, wenn die Töne also so ineinander schleifen. Mhm. Das ist das Entscheidende, der entscheidende Effekt hier bei den ersten 6 Sekunden im Intro, dass sich Singapur-Intro, nein, das so genannt wird.
Hat ein bisschen auch was von so einem Theremin, ne?
Genau. Ich hatte überlegt, ob ich meins hier aufbauen soll, um das zu demonstrieren, aber für die 10 Sekunden demonstrieren wollte ich hier nicht aufbauen. Ja, ja, absolut. Theremin-Effekt wurde gern auch für geheimnisvolle Filmmusiken verwendet, das Theremin. Ja, weil es eben so ein bisschen unheimlich klingt, elektronischer Sound, aber dieses Ineinanderschleifen der Töne ist wieder so menschlich. Ja, das ist so zwischen den Welten und finde ich, ist hier eine tolle Wahl. Mir gefallen alle Intros.
Ja, ich habe, man kann sich auf YouTube, hat jemand die netterweise alle 3 hintereinander geschnitten. Da kann man sie sich einmal so vergleichenderweise anhören und anschauen. Und ich hatte, als ich jetzt zum ersten Mal geschaut habe, dachte ich, oh, das Amerikanische, ich glaube, das ist für mich das Richtige. Dann kam Singapur, dachte ich, oh, das gefällt mir aber auch sehr gut. Dann kam das Europäische und dachte ich, nee, dann ist doch das, was ich kenne, das Beste für mich. Aber eigentlich sind sie doch sehr ähnlich und haben alle ihre Qualitäten.
Und das ist auch gewollt, dass sie ähnlich sind. Ja, man hat ja aus rechtlichen Gründen zwangsläufig weitere Intros dazugenommen. Und man will natürlich nicht zu große Unterschiede haben in der Wirkung der Serie und ihrer Musik. Und das, sie sind sich wirklich ähnlich, nicht genau gleich, aber ähnlich, eben auch schon in der Struktur. Ja, also nach diesen 6 Sekunden zum Beispiel kommt ein Teil, der ist so, der geht von Sekunde 6 bis Sekunde 17, 18. In allen Versionen, sowohl von den Bildern her, als auch von der Musik her. In den Sekunden 16 bis 17, 18, da sieht man jetzt ja die Credits verbunden, also die Namen beteiligter Verantwortlicher und Schauspieler hier hauptsächlich. Und ja, ich habe es mal genannt, ästhetisierte medizinische Bilder und kleine Videos.
Ja, wie so aus so einem Fachbuch, ne?
Ja.
So ein bisschen so auf alt getrimmt von Farben, ne? So ein bisschen orange, gelblich, so ein bisschen eben wie angelaufenes Papier, aber dann doch eben nicht so uralt Zeichnungen, ist schon auch ein bisschen moderner, ist so eine Mischung irgendwie. Ja.
Und da ist jedem Arzt bzw. jedem Schauspieler eines der Beteiligten, einer der beteiligten Ärzte ist ein Bild zugeordnet, ein Körperteil, kann man sagen, ja. mit einer Ausnahme. Bei Morrison, da ist kein Bild zugeordnet, da ist eine Luftaufnahme von Ruderern zu sehen auf dem See an der Princeton University. Ja. Das ist die Ausnahme. Aber zurück zu Sekunde 6 bis 17. Da sieht man eben diese Bilder, Videos, bisschen auf alt, auf Lehrbuch, auf Information, ästhetisiert gemacht, verbunden mit Namen und Credits. Das ist in allen Versionen gleich. Und das Ganze wird natürlich auch musikalisch fortgeführt, so wie es jeweils begonnen hat. Und da hören wir zunächst in die amerikanische Version rein. Da ist zu hören eine Linie aus ja, tiefen, langen Tönen, klavierähnlicher Sound. Es ist nicht immer einfach zu sagen, es ist ein Klavier oder eben es ist ein Cembalo, weil du ja mit elektronischen Mitteln Sounds verbinden kannst mit anderen. Du kannst sie über digitale Transformation in sich verändern, sodass es, muss man vorsichtig sein, es klingt klavierähnlich. Und ja, da kommen diese tiefen, langen Töne dazu. Und es baut sich eine flirrende Synthesizer-Fläche auf. Also ein Spannungselement, diese flirrende Synthesizer-Fläche. Und die Basis sind diese klavierähnlichen langen Töne. Das sind die langen Klaviertöne. Jetzt kommt der Synthesizer. Ja, und es baut sich so eine Klangwand aus synthetischen Tönen auf. Ja, es wird also eine Spannung aufgebaut, kann man erstmal ganz grundsätzlich so sagen. In der Europa-Version haben wir auch einen Groove, der weitergeht, der fortgeführt wird aus den ersten 6 Sekunden. Wir haben hier eine Melodie im Synthesizer. Die haben wir nämlich in der amerikanischen Version nicht. Da haben wir keine wirkliche Melodie, sondern eher so ja kleine Figuren, aber keine richtige Melodie. Das ist hier in der Europa-Version deutlich anders. Und diese Melodie, das will ich jetzt vorwegschicken, die bedient sich eines Reverse-Effekts. Und jetzt fragt man sich vielleicht, was ist ein Reverse-Effekt? Reverse heißt, dass ein Ton rückwärts gespielt wird. Wenn ich jedes Wort, jeder Ton, jeder Instrumentensound, der gespielt wird, beginnt ja abrupt und klingt dann aus. Oder kann auch weiter klingen, aber er hat einen abrupten Beginn. Ich habe hier mal das Beispiel, das wird auch immer gern und häufig und auch hier in bei Massive Attack zum Beispiel verwendet, habe ich mal das Becken genommen. Also ein geschlagenes Schlagzeugbecken, ein Zimbel, klingt normalerweise so. Ja, lauter Impuls zu Beginn, bisschen baut er sich sogar noch auf und verklingt dann. So. Jetzt kann ich das Ganze, und das ist mit ja, elektronischen Mitteln ganz einfach, konnte man auch früher schon machen, also indem du ein Tonband rückwärts abspielst, war nur aufwendiger. Aber das ist der Effekt, Reverse, ja, rückwärts, Reverse, das ist ja auch die Bezeichnung für die Spultaste beim Kassettenrekorder. Man konnte da übrigens auch immer schon bei den Kassettenrekordern früher die Rückspultaste und die Play-Taste gleichzeitig gedrückt halten, da konnte man viel Spaß haben. So, und ein Becken rückwärts, Reverse, klingt dann so. Ganz andere Wirkung, ja. Mhm. Ja, das hat natürlich was Energieaufbauendes.
Das kommt auf einen zu, ne?
Es kommt auf einen zu und es hat auch was Irreales, weil es so abrupt endet. Ja, das ist, das wird uns auch hier noch öfter begegnen, dieses abrupte Enden. Und die Melodie, und da bin ich wieder bei der europäischen Version, die Melodie, die besteht zum großen Teil aus Reverse-Tönen. Kann man das so erkennen, wenn ich das hier mal so... Ja? Dieses Reverse-Prinzip ist hier in der Melodie ganz konsequent durchgehalten worden. Ja. Ja, Ja, also es hat was, ein bisschen was Unwirkliches.
Hm. Was Mysteriöses.
Ja, genau. Da ist dieses in Europa dieses Reverse-Element verwendet worden. Da finde ich die Singapur-Version schon am wenigsten aufregend. In diesem Teil Sekunde 6 bis 17, da hat man mit Verstimmungseffekten gearbeitet. Ja, also wenn ich zwei Saiten einer Gitarre oder bei zwei Gitarren denselben Ton so ein bisschen gegeneinander verstimme, dann kommt sowas auch Schwebendes, auch so ein bisschen Irreales raus. Ich hatte eben hier mal schon die Bouzouki gehabt. Das klingt normalerweise so. Wenn ich jetzt aber dasselbe nochmal von einem zweiten Instrument, ähnlichem vielleicht, spielen lasse und das zweite Instrument so ein bisschen verstimme, also es so ein bisschen höher oder tiefer spielen lasse, so ein bisschen, dann gibt es so einen schwebenden, sirrenden Effekt. Und das erzeugt die Spannung im mittleren Teil der Singapur-Version. Nach meinem Befinden hat das Singapur-Intro Ähnlichkeit mit dem Intro von oder grundsätzlich der Musik im Soundtrack von der Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Aber Sherlock kommen wir natürlich gleich noch. Großes Thema, was Dr. House angeht, oder?
Ja, absolut. Das ist das Hauptthema fast, ja, könnte man sagen.
Ja, ein House is not a home. Und ja, nach diesem Mittelteil, Sekunde 16 bis 17, kommt dann so der Schlussteil von Sekunde 18 bis 30, 29 so ungefähr. Was sieht man da? Man sieht in den früheren Staffeln zu diesen ästhetisierten Bildern und Credits, da kommen dann Sequenzen aus der Serie hinzu. Ja, House geht mit den Kollegen zusammen nebeneinander der Kamera entgegen. In späteren Folgen wird das weggelassen. Aber die Musik ändert sich jetzt ab dieser Stelle, wo jedenfalls zunächst diese zusätzlichen Sequenzen aus der Serie dazu kamen, ungefähr ab Sekunde 18. Und das ist in der amerikanischen Version so, dass sich diese Fläche immer weiter aufbaut. Dann kommt später ein perkussiver Sound dazu, der auf einmal alles abbricht. Und dann beruhigt sich das Ganze wieder. Ein tiefer Ton kommt hinzu, ein hoherer Synthi-Ton und das Ganze klingt aus. Ja, wenn man das Ganze medizinisch betrachtet, nachdem der Puls aufgewallt war, kommt das Ganze jetzt wieder zur Beruhigung. Es verklingt. Ein verklingender Schluss. In Europa, in der Europa-Version, ist es anders. Es kommt zunächst eine Bouzouki-ähnliches Instrument dazu, von Sekunde 19 bis 22 und spielt eine kleine Melodie. Ja, die Europa-Version ist deutlich melodieorientierter als die USA oder die Singapur-Version auch. Und diese Melodie wird fortgeführt, der Reverse-Effekt ist weiter da und, das ist hier interessant, der Reverse-Effekt setzt auch den Schlusspunkt. Das Ganze endet also sehr plötzlich. Dann ist Schluss. Also USA, es fadet aus, Europa, Reverse-Effekt, der in der Melodie auch schon ständig da ist, Reverse-Effekt beendet auch die ganze Nummer. Kurzer Reverse-Effekt, aber Reverse-Effekt. Und Schluss. Ja, und dieser plötzliche Schluss, wir erinnern uns, war auch bei Better Call Saul zu finden. Da war es allerdings kein Reverse. Es war fast nur abgeschnitten, aber wir haben ja gesehen, auch so ein bisschen gestaltetes Abschneiden war das da. Aber auf jeden Fall ein plötzliches Ende haben wir auch gehabt bei Better Call Saul. Auch in Singapur ist das so. Da habe ich in diesem Teil Sekunde 17, 18 bis zum Ende einen Bouzouki-ähnlichen Sound, der dazukommt, der auch eine kleine Melodie spielt. Die Töne verschleifen wieder ineinander, so wie es am Anfang des Intros, des Singapur-Intros war. Ne? Theremin hattest du auch genannt, mhm. ja, wo die Töne so ineinander schleifen. Pitch-Bending, das ist in dieser kleinen Melodie auch der Fall. Und am Schluss Xylophon, Uhrticken kommt dazu, Uhr, Puls, die Zeit läuft, die innere Uhr, die menschliche Uhr, ja, könnte man auch programmatisch sehen. Und dann gibt es auch hier einen Reverse-Effekt als Schlusspunkt, der das Ganze beendet. Viele Elemente, die erstmal darauf aus sind, das Ganze ja ein bisschen mysteriös, mystisch zu machen, geheimnisvoll zu machen, unwirklich zu machen. In allen drei Versionen soll auch so ein technischer Aspekt, so ein technischer Sound drin sein. Und in allen schwingt so eine Unentrinnbarkeit mit, würde ich es mal sagen. Ja, so ein Ticken, ein treibender Puls, den man ja im doppelten Sinne hier jetzt verstehen kann. Und das haben alle so umgesetzt. Alle dasselbe Tempo, alle dieses Vinylkrackeln, alle arbeiten mit diesen mittenbetonten Sounds. Nirgendwo eine wirklich lange Melodie, wobei ein Unterschied da ist, USA gar keine Melodie, Europa doch deutlich melodieorientiert. Aber in der detaillierten Umsetzung gibt es dann eben doch schon Unterschiede. Ja, dieses ausführliche Nutzen des Reverse-Effekts in Europa hat man in den USA gar nicht. Aber so hat es trotz aller Ähnlichkeit jedes Intro doch eigene Merkmale. Und dann ist es, ja, verständlich oder auch nicht, dass sich Fans oder Freunde der Serie dann im Internet nachzuvollziehen, dann sehr unnachgiebig auch offen darüber austauschen, welches denn die bessere Version ist.
Ja, das ist also unglaublich. Also unter diesem YouTube-Clip gibt es Kommentare en masse und es hört nicht auf. Und der eine oder andere behauptet, nee, ich habe immer die Singapur-Version gehört. Dann sagt der andere, nee, das hast du bestimmt nicht. Wo wohnst du denn? Und man ist sich dann uneins, was man denn wirklich tatsächlich gehört hat und natürlich auch, welche am besten gefällt.
Ja, das kommt ja noch hinzu, dass sie manchmal dieselbe meinen, die unter verschiedenen Begriffen Singapur, Europa angetroffen haben. Also das ist erstmal ein großes Durcheinander und naja, wie so häufig bei Fans, manchmal auch ein bisschen unnachgiebig. Und manchmal, ich glaube, es liegt auch daran, was man zuerst gehört hat. Das verbindet man dann mit der Serie und dann kann alles, was danach kommt, nicht dagegen anstinken. Also wer zuerst Massive Attack gehört hat,
ja, klar,
ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass er die für die. Ja, genau. Ja. Und mir gefällt die sogenannte europäische Version am besten. Mir gefällt dieses das Durchhalten dieses Reverse-Effekts. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist das Ganze einheitlich. Ich bin sowieso Melodie-Fan. Ich mag Musik, in der Melodie eine Rolle spielt. Das gefällt mir von daher gut. Aber die anderen, Singapur mit dem Pitch-Bedding, den verschliffenen Tönen, auch klasse. Und ja, Massive Attack ist natürlich ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Also es ist unglaublich, das habe ich auch alles gar nicht gewusst. Das habe ich nachgeguckt, wie viele Filme und Serien mit deren Musik versehen sind. Also, ich lese mal einfach vor, was ich hier gefunden habe. Luther, Krimiserie. Oh. Die Titelmusik ist von Massive Attack. Paradise Circus. Oder, was hatte ich noch? Matrix. Da ist der Song Dissolved Girl zu hören. Oder Angel, der kommt in vielen Soundtracks vor, dieser Song oder dieser Track. Also Teardrop selbst, also ne, die amerikanische Version von Dr. House, die läuft auch oft bei, was war das? Sternfänger, das läuft in der ARD. Oh. Mir gefallen alle drei Versionen gut und ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zeigen, was so Gemeinsamkeiten sind und wo Eigenheiten liegen. Insgesamt läuft es bei allen darauf heraus, das Geheimnisvolle, das Mystische, das Unentrinnbare zu Gehör zu bringen. Und das, finde ich, klappt in allen dreien sehr gut.
Ja, und wer sich das jetzt mal nochmal anhören möchte, weil er es gar nicht mehr im Ohr hat, geht jetzt mal kurz raus, denn jetzt kommt unsere Sollbruchstelle.
Die Sollbruchstelle.
Da wir das Musikstück aus rechtlichen Gründen nicht in Gänze spielen dürfen, verlasst ihr kurz den Podcast, hört euch das Ganze im Internet an und kommt dann bitte wieder zurück.
Ja, jetzt haben wir uns mit den Intros beschäftigt. Man kann ja Intros sagen, weil die dann doch etwas unterschiedlich sind.
Ja.
Und ja, gehen ja ein bisschen mal auf die Serie selbst ein, oder?
Ja, das können wir machen. Wir können natürlich noch, wir haben es schon in unserem Intro gehört, wer mag, kann noch mal unser heutiges Intro sich anhören. Das ist quasi unser Versuch, unser Intro nach Trip-Hop, nach Dr. House zu gestalten. Und ja, wer Spaß daran hat, der kann, wenn er diese Folge durch hat, auch noch mal an den Anfang springen und sich unser Intro anhören. Aber jetzt wollen wir doch mal noch ein bisschen zur Serie sagen, um auch zu verstehen, warum das Intro so sein muss, wie es ist. Ja, warum soll es denn so geheimnisvoll und einnehmend und ja, mystisch unwirklich sein? Das hatte ganz viel zu tun damit, wie die Serie an sich gestaltet ist.
Genau, ich meine, das Thema an sich ist ja sowieso, wenn Leute untersucht werden, es geht um die Diagnose, tappt man eben meist noch im Unbekannten, im Dunkeln herum. Und da passt natürlich so eine mysteriöse, spannungsgeladene Musik, weil es eben gilt, ein Rätsel zu lösen, wenn es eben nicht offen auf der Hand liegt. Und alles kann die Medizin eben immer noch nicht erklären und lösen und bleibt eben ein Mysterium. Aber dafür hat man eben in dieser Serie diesen unglaublich perfekten oder scheinbar perfekten Diagnostiker Dr. House ersonnen, der diesen Rätseln auf die Spur geht.
Ja, in der schwierigen Welt braucht's einen Experten, der aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten die Rätsel löst. Du merkst, wohin ich überleite.
Genau, genau. Denn als David Shaw gebeten wurde, eine neue Serie zu schreiben, dachte man erst an eine Krimiserie, weil die zu der Zeit eben auch, oder wie eigentlich immer, gut laufen. Aber dann entwickelte er eine Krankenhausserie um einen Arzt und die ganzen Anspielungen in der Serie sind natürlich Absicht, denn er dachte an eine Sherlock Holmes und Dr. Watson Variante. Also Dr. House ist tatsächlich von David Shaw eine moderne Variante von Sherlock Holmes und sein Partner im Krankenhaus, Dr. Wilson, ist dann auch in gewisser Weise Dr. Watson.
Und das Doofe ist, ich habe alles von Sherlock Holmes gelesen. Ich kenne alle Serien, alle Filme. Mhm. Ich habe das nicht gemerkt. Oder jedenfalls in Verbindung gebracht erstmal.
Ja, es ist ja nicht so platt, dass man es sofort ja, als so ein Copy-Paste-Ding erkennt. Nein, es sind halt kleine Anspielungen drin versteckt, für die, die es erkennen. Also auch teilweise recht deutlich in einer Halluzination nennt House Wilson auch einmal Dr. Watson. Hier und da liegt mal ein Arthur Conan Doyle Buch im Bild herum oder er sagt, er hätte es zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und es gibt auch hier und da die versteckten Namen, die hier und da auftauchen.
Rebecca Adler.
Genau, Iron Adler wird eben einmal genannt. House wird auch einmal in der Serie angeschossen von einem Moriarty. Und Professor Moriarty ist ja der Erzfeind von Holmes gewesen. Und in der Serie wird er eben angeschossen von Jack Moriarty. Und es gibt sogar im Deutschen, die deutschen Titel werden ja gern mal geändert, warum auch immer. Und der Titel der letzten Episode in Deutschland heißt nicht wie im Original oder dann übersetzt Everybody Dies. Nein, sie heißt Letzter Akt, Reichenbach-Fall. Und der Reichenbach-Fall ist ja ein bekanntes Setting aus der Holmes-Story. Und das hat sich wohl der deutsche Übersetzer gedacht, da mache ich nochmal eine direktere Anspielung. Aber es gibt auch eine ganz krasse Anspielung, denn wo wohnte Sherlock Holmes? In der Baker Street 221b. Und man sieht einmal in der Serie den Führerschein von Haus und er wohnt in 221 Baker Street Apartment B. Also offensichtlicher kann es ja nicht mehr sein.
Ja.
Ja, aber ist das jetzt einfach nur eine Spielerei, weil es irgendwie schön ist? Nein, es sind natürlich auch ähnliche Charaktere. Ja, also Haus ist auch getrieben von diesem Rätsellös-Syndrom. Er muss einfach allem auf die Spur kommen. Und ähnlich wie Holmes leidet er auch darunter. Und Holmes hat ein Drogenproblem. Dr. House hat ein Drogenproblem. Auch da ähneln sie sich.
Und sind beide sehr selbstbezogen, ne?
Also sehr selbstbezogen. Man könnte sagen, sie sind eigentlich nicht wirklich sympathisch.
Ja.
Haben beide eben auch so gut wie keine Freunde. Watson ist so die einzige Bezugsperson. Oder Watson ist ein Mensch, der mit ihm umgehen kann.
Wilson?
Ja, eben hier in der Serie dann Wilson.
Ja.
Und Wilson ist auch, hatte ich auch nochmal nachgelesen, und es stimmt ja auch, es ist die einzige Person in der Serie, wo House freiwillig hingeht. Alle anderen Arbeitskollegen sind ja gezwungenermaßen mit ihm zusammen, auch wenn er sie in Staffel 3, glaube ich, alle nochmal neu castet. Da gibt es einen großen Wechsel in dem Ensemble. Aber das sind halt Personen, mit denen er gezwungenermaßen zusammenarbeiten muss. Wilson müsste er gar nicht, dem müsste er gar nicht im Krankenhaus begegnen. Aber er geht von sich aus zu ihm, um mit ihm zu reden und sich Tipps zu holen und so weiter.
Er lässt ihn sogar bei sich wohnen, zeitweise.
Auch das, ja. Also die haben schon eine Beziehung zueinander. Und das deckt sich dann auch wieder mit Holmes und Watson.
Ja. Und dann auch so, ja, Stichwort Musik. Holmes spielt Violine, House spielt Gitarre und Klavier auch einmal.
Mundharmonika.
Mundharmonika, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob man jetzt zu viel. Ich weiß nicht, ob man da jetzt zu viel spoilert, aber Holmes, du hast schon Professor Moriarty angesprochen, Reichenbach-Fall, da entzieht sich ja Holmes der Verfolgung von Moriarty durch, ja, durch den Sturz in den Reichenbach-Fall. Und man denkt lange, auch Watson, dass Holmes tot ist.
Ja.
Und genau. die ganze Hausserie, da gibt's ja, jetzt will ich nicht so viel, aber ein Setting, das gewisse Parallelen dazu aufweist. Und deswegen heißt ja auch die letzte Folge im Deutschen letzter Akt Reichenbach-Fall.
Ja.
Also auch wieder so eine Parallele, die hier gesucht und gefunden und eingerichtet wurde.
Also merkt auf jeden Fall, dass es da eine Parallelität gibt, die von David Shaw absichtlich angelegt worden ist.
Ja, und du hast ja auch zu Beginn gesagt, also Faszination Krankenhausserie, langweilige Ärzte würden in der Serie nicht so richtig weiterhelfen. Ne? Und genau. Dass dieser Arzt, Dr. House, dass der so viele Holmes Eigenschaften hat, ist bestimmt für die Serie hilfreich. Und kommt ja auch in anderen Serien vor, dass die Ärzte oder ein Arzt sehr speziell ist. Und wir hatten uns ja vorhin noch unterhalten über The Good Doctor. Der, das ist ja ein junger Arzt, der autistisch ist, ne, Schwierigkeiten hat im Umgang mit anderen Menschen, Schwierigkeiten hat, andere zu verstehen. Ja, also auch Parallelen zu Haus hier. Nur hier ein anderer Hintergrund, ja, während es bei Haus Lebenserfahrungen sind, dann die Drogenabhängigkeit durch die Schmerzen, die er hat, ist es bei The Good Doctor ja diese autistische Veranlagung, die das Ganze ja auf der Ebene dessen, was passiert, auch sehr interessant macht. Nur die Figur ist dadurch so ein bisschen entlastet, ne? Also der Autismus bei Good Doctor, der ja, der Grund ist, da kann er nichts für. Während man bei House auch sagen kann, der ist schon, ist auch ein Charakterproblem bei dem. Ne?
Ja,
also
klar.
Der ist, der kommt noch ein bisschen böser und ein bisschen.
Ja, sarkastisch, zynisch.
Ja.
Er interessiert sich halt mehr für den Fall an sich als für die Menschen dahinter. Was dann auch in vielen Folgen halt auch mal sehr negativ rüberkommt. Und das Haus auch zu einem zwiespältigen Charakter macht. mit dem man mal mitleidet, mal denkt man, um Gottes Willen, was machst du denn da? Ja, man fiebert halt mit, was aus diesem Charakter in diesen 8 Staffeln wird. Und natürlich auch mit den Figuren um ihn herum, die ihn, ja, die mit ihm leben müssen, umgehen müssen, ihn dann aber auch manchmal unterstützen, manchmal dann aber auch Distanz nehmen, also die dann irgendwann mit ihm brechen. Ja, halt auch wie im wirklichen Leben. Das heißt, diese Götter in Weiß, wir gucken einfach hinter die Kulissen. Und das ist jetzt halt die große Kunst der Drehbuchautoren, die interessant erscheinen zu lassen. Dass man eben aufgrund dieser Person diese Serie gucken möchte. Bestimmt nicht, weil man sämtliche Krankheiten dieser Welt erfahren möchte.
Und wenn ich einen Serienmörder, Dexter, als Figur ja nicht nur akzeptieren kann, sondern mich auch in Teilen mit ihm identifizieren kann, ja, dann gelingt das doch mit einem schrägen Arzt doch erst recht. Und ja, und damit nähere ich mich dann ja diesen großen Themen: Leben und Tod, Krankheit, Gesundheit, Moral, was darf ich, was muss ich? Mhm. Und das ist vielleicht sogar einfacher, wenn die Figur, hier Dr. House, wenn der eben so ganz anders ist, gerade dann, vielleicht kann ich mich gerade dann mit diesen Themen besser identifizieren, als wenn der mir zu ähnlich ist. Denn wenn er mir zu ähnlich wäre, ja, dann brauche ich ja gar nicht erst gucken. Ne? Dann,
ja klar, wenn er dieselben Zweifel hätte wie man selbst und alles genauso entscheiden würde, wie man das auch entscheiden würde, dann wäre es halt unspannend. Und ja, dann wäre diese Serie bestimmt nicht 8 Staffeln alt geworden. Weil natürlich auch wie bei allen Serien, es fing ja in den ersten Staffeln schon an mit einer ganz klaren Folgenstruktur. Wir sehen zuerst, was passiert dem Patienten. Dann sehen wir, wie er im Krankenhaus ankommt und man eine Diagnose stellt. Die ist meistens dann falsch oder führt in die falsche Richtung zumindest. Dann kommt Dr. House und löst das Ganze, und darin eingewoben ist dann halt der rote Faden der Figuren, der Beziehungen zueinander. Und das wurde dann von diesen Einzelfällen, ja, dann von Staffel zu Staffel immer ein bisschen mehr aufgebrochen. Man hatte zwar die Fälle noch, aber der rote Faden war doch immens wichtig für die Serie. Man war dann doch schon mehr interessiert, was zwischen den Personen passiert, und die Fälle waren so ein bisschen was Begleitendes.
Es ist ja in vielen Serien so die Frage, wie weit gehe ich auf die Einzelfolge und wie weit lasse ich den roten Faden in den Vordergrund rücken. Ich glaube, die Balance ist da die Kunst. Mhm. Wenn ich nur roten Faden mache, hängst du alle ab, die nicht von Anfang an dabei sind. Und umgekehrt, wenn du es nur episodisch machst, ja, dann fehlt auch vielleicht so ein bisschen die Spannung über die ganze Staffel. Und naja, da hat man auch bei Dr. House erst die Balance gesucht und gefunden, meine ich auch.
Ja, absolut.
Was wir vielleicht noch hervorheben sollten, ist die häufig gelobte Nähe zur Medizin. Ja. Also, dass die Fälle nicht nur nicht erfunden sind, sondern dass sie so interessant und so gut ausgearbeitet sind, dass sie selbst für Ärzte noch einen Informationsgehalt haben.
Ja, also darüber wird natürlich viel diskutiert, immer bei Krankenhausserien, die medizinische Genauigkeit. Irgendwann ist es natürlich auch langweilig, nur noch Fachbegriffe zu hören, aber wenn man das gut verpackt, dann kommt eben auch ein Laie mit und es bleibt interessant. Aber im Falle von Dr. House wurde schon Wert drauf gelegt, habe ich nachgelesen, dass man zumindest irgendwo im Netz, in Fachliteratur, irgendwo einen Fall findet, der mit der erdachten Handlung einhergeht. Also, dass das irgendwo schon mal irgendwie gegeben hat. Also, komplett frei erfunden wurde da nichts. Aber wenn mir jetzt einer gesagt hat, Moment, das kann so nicht passieren, dann könnten die nachblättern und sagen, hier ist es angeblich mal so passiert. Hier ist es mal so gewesen. Wir haben jetzt nicht einfach uns irgendwas ausgedacht. Einmal in der Serie benutzt, aber ich glaube aus Spaß, Dr. House eine Krankheit, ein Syndrom, das es nicht gibt. Ansonsten all diese schwierigen Namen, die er so hier und da mal einwirft, sind nicht erfunden, aber in einer Stelle, in einer Folge denkt er sich was aus, aber ich glaube, es hat sogar was mit Absicht zu tun. Also ja, es hat irgendwas mit der Folge zu tun.
Ironisch, ja.
Ja, genau. Ich habe es auch hier stehen, das Ortoli-Syndrom hat House erfunden. Und zwar in der Folge Kopfgeburten. Also wer dem auf den Grund gehen möchte, einfach diese Folge nochmal schauen. Ja, also das ging halt so weit, dass auch an Universitäten Dr. House-Folgen gezeigt wurden, um irgendwas zu veranschaulichen. Bestimmt nicht den Alltag in einem Krankenhaus, sondern wirklich, was unorthodoxe Diagnoseführung vielleicht erreichen kann. Und ein Professor in Marburg für unerkannte und seltene Erkrankungen, Jürgen Schäfer, hat daraufhin jemanden das Leben retten können, wo sie nicht mehr weiter wussten, und kam tatsächlich durch eine Folge Dr. House zu der Vergiftung, an die dieser Mensch gelitten hat, und konnte ihm so helfen. Also ohne diese Folge Dr. House wahrscheinlich wäre dieser Mensch gestorben. Das wurde dann auch in medizinischen Fachzeitschriften dann veröffentlicht und nochmal besprochen. Dass eben auch in Serien nicht alles immer nur so lax erfunden wird, sondern durchaus profundes Weiterdenken entwickelt wurde.
Und da ist es gut, dass derjenige Dr. House geguckt hat, der Arzt, von dem du gerade sprachst, und nicht zum Beispiel die Schwarzwaldklinik. Ja, denn dann hätte er vielleicht erklären können, wie man in ein weißes Golf Cabrio springt, ohne die Tür aufzumachen. Ja, Sascha hin. Worauf ich hinaus will, in der Schwarzwaldklinik, da hat man nicht so viel Wert auf Fachliches gelegt. Da ging es eher um die menschlichen Beziehungen untereinander. Und wenn da einer einen Unfall hatte, dann war die Diagnose Verband am Kopf. Aber Dr. House ist ja auch ein bisschen später als Schwarzwaldklinik aus den 80er Jahren. Dr. House, das ist eben fachlich schon sehr fundiert.
Ja, also was auf jeden Fall die Krankheiten, Diagnosen anbelangt, da haben die sich schon Gedanken gemacht. Aber natürlich soll es spektakulär und unerwartet sein. Also hat man wirklich seltene Sachen herausgesucht, die so nicht bekannt sind, die nicht geläufig sind. An anderer Stelle habe ich auch gelesen, also was den Alltag in einem Krankenhaus anbelangt, wie so ein Team zusammenarbeitet, da ist halt schon viel konstruiert worden. So würde das in einem Krankenhaus nicht ablaufen. Das ist einfach jetzt dem Setting geschuldet, dass man diese Figuren halt immer nah beieinander haben möchte, dass sie ständig miteinander korrespondieren und auch sämtliche Aufgaben irgendwie übernehmen, die im wirklichen Alltag dann wieder Assistenten übernehmen würden.
Blut abnehmen.
Ja, Blut abnehmen zum Beispiel und so weiter.
Aber das hatte ich vor kurzem. Da hat mal einer Blut abgenommen und er hat das so gut gemacht. Da habe ich aus meiner Erfahrung heraus gesagt, sie sind bestimmt, so gut wie sie Blut abnehmen, sind sie bestimmt kein Arzt, sondern Pfleger. Da war er beleidigt, war ein Arzt. Naja.
Ja.
Gibt auch Ärzte, die können gut Blut abnehmen, aber es kommt eher selten vor. Ja, es gibt Sonne und Sonne, wie meine Oma immer sagt. Ja, und also wenn der das jetzt hört, ich wollte nur sagen, dass sie gut Blut abnehmen und nicht, dass sie kein Arzt sind. Ja.
Ich meine, andere Krankenhausserien werden ja auch dann wieder gelobt, weil das der Alltag gut dargestellt wird. Ne? Emergency Room, ne? Diese Überarbeitung der Ärzte, diese permanente Hektik, dieses immer hin und her switchen, hier was machen, da was machen.
Ja, Code Black, um das nochmal aufzugreifen. Ne? Ja. Also spielt auch in der Notaufnahme Code Black.
Ja, genau. Ja, und witzigerweise habe ich zu Dr. House sogar ein Buch mir damals besorgt. Also Dr. House habe ich irgendwann angefangen zu schauen, als es schon, ich glaube, ein paar Staffeln gab. Habe ich mir dann direkt als DVD-Boxen geholt und dann so weggebinged. Da habe ich, glaube ich, wirklich gefühlt auch immer so vier Folgen mal hintereinander weggeschaut. Und ja, irgendwann war ich dann auf neuesten Stand und musste halt auch immer brav ein Jahr warten, bis die neue Staffel erscheint. Habe mir dann, wie ich anhand eines wie nennt es sich denn nochmal? Ein Lesezettel, ne? Den man ins Buch legt, damit man weiß, wo man weiterlesen muss.
Ein Lesezeichen meinst du
Lesezeichen,
vielleicht?
Lesezeichen, das Zeichen kam mir nicht in den Sinn. Ein Lesezeichen, dankeschön.
Ja, man hilft ja gern.
Ja, und zwar ist das mein Flugticket, weil ich habe das Buch am Flughafen gekauft.
Oh,
Und da steht ja drauf, 14. März 2011 bin ich nach Wien geflogen.
Zum von Theater Köln spielen. Nach Bonn.
Kleiner Scherz. Ja, genau, von Köln nach Bonn. Das war ein ganz kurzer Flug. Ja, und jetzt, und da habe ich mir halt dieses Buch geholt von Ian Jackman, Dr. House, das offizielle Handbuch zur Serie. Ist relativ dick und es steht eine Menge interessantes Zeugs drin. Viele Zitate, die Beschreibung der Drehtage. So eine Folge zum Beispiel, die hat meistens so 8 Tage Drehzeit gekostet. Also schon viel Zeit. Und ja, sind einige Interviews darin, die einzelnen Personen werden behandelt. Aber wir sind eben Staffel 5. Erst, also Stand Staffel 5. Staffel 6 wird hinten allerdings doch, ist schon aufgelistet, aber Staffel 7 gab es halt noch nicht. Mhm. Es gibt ein Vorwort von Hugh Laurie, das ist sehr launig und nett geschrieben, denn Hugh Laurie ist ja auch Autor. Also er ist sowieso jemand, der viele Dinge vorher gemacht hat oder immer noch. Seine erste Sketch-Serie mit Stephen Fry hat er auch die Drehbücher für geschrieben. Und darüber hinaus hatten wir auch gerade schon angemerkt, diese Parallelität zu Holmes. Er ist halt auch wirklich Musiker, spielt, wie gesagt, Gitarre, Orgel, Mundharmonika, was ich so gehört habe. Und hat auch nach der Serie 2 Alben aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es schon mittlerweile ein drittes gibt. Also die 2 Alben, die habe ich sogar zu Hause. Das ist eine schöne Mischung aus Gospel, Blues und Jazz. Und als es eben nichts mehr von Dr. House zu sehen gab, weil die Serie beendet war, war das ein schönes Wiederhören, zumindest mit Hugh Laurie.
Kennst du auch das Gefühl, wenn man eine Serie durch hat, dass man erstmal so ein bisschen orientierungslos ist?
Ja, man denkt, wenn es einem vor allem gut gefallen hat, das wird es so nie wieder geben.
Ja.
Oder kommt jetzt noch mal eine Serie, die mich genauso flasht, die ich so interessant finde, wo ich so dranbleibe und hoffe, dass Staffel für Staffel kommt und es weiter interessant ist.
Ja, hatte ich zum Beispiel Breaking Bad, hat mich umgehauen. Dann kam, aber auch mit dem Gefühl am Schluss, da ist jetzt, wenn die zu Ende ist, da fehlt was. Also jetzt nicht, dass mein Leben den Bach runtergeht, aber das ist etwas, was es so woanders nicht gibt als Serie. Dann kam Better Call Saul als Fortsetzung, als Prequel inhaltlich gesehen von Breaking Bad, und die hat mich auch über Jahre gefesselt. Und als die zu Ende war, ja, das gibt's so nirgendwo anders. Also da, wenn eine Serie gerade eine gute, längere durch ist, da fehlt erstmal was. Nicht, dass man jetzt Junkie ist und nur die guckt, aber das, was die hat, diese Serie, das ist dann erstmal zu Ende. Ja, und dann kann man sich natürlich auch so ein bisschen mit den CDs oder den Alben des Hauptdarstellers helfen, wo er so ein bisschen noch davon drinsteckt.
Ne? Ja, wo man natürlich komischerweise, weil wir auch synchronisiert schauen, die Stimme ja gar nicht kennt.
Ne?
Also ich höre mir jetzt die Musikalben an, wo er singt, wobei ich seine Stimme natürlich so gar nicht oft wahrgenommen habe. Aber da wären wir jetzt schon beim nächsten Thema mit der Synchronisation.
Ja, da bist du elegant rübergegangen jetzt.
Genau, ja, so eine schöne Überleitung, nicht wahr?
Ja, so eine Podcast-Folge braucht ja auch eine Menge Klebstoff.
Genau.
Ich entschuldige mich dafür.
Nee, alles gut. Also wer es jetzt nicht erkannt hat, die Synchronstimme ist Klaus-Dieter Klebsch. Also der spricht Hugh Laurie. Der spricht auch noch viele, viele andere, wie James Brolin, und fällt dir gerade noch jemand ein?
Alec Baldwin,
genau. Es ist eine sehr, sehr schöne, markante Stimme. Auch von ihm gibt es nette Interviews auf YouTube, wo man ihn mal so quasi privat reden hört. Und natürlich schwingen diese ganzen Stimmen mit. Man hört, hat immer wieder die Gesichter der Schauspieler vor Augen, die er so in all den Jahren gegeben hat. Und kommt sehr sympathisch rüber. Aber vor allem kommt er als Dr. House für mich richtig gut rüber. Er wurde dafür gecastet, wie das halt so ist, und man sagte, er würde unglaublich gut auf die Originalstimme passen, also würde quasi deckungsgleich sprechen. Dadurch hat er die Rolle halt bekommen. So, ich habe natürlich irgendwann, weil ich diese Stimme wirklich liebe, die holt einen so doll ab, die ist schön sonor, hat so ein bisschen Kratz und ja, geht einfach richtig tief rein und man hört eben einfach sehr, sehr gerne zu. Aber irgendwann wollte ich mal Hugh Laurie natürlich auch im Original hören, hab dann auf der DVD hin und her geswitcht und das Original mir angeschaut und Hugh Laurie spielt das großartig, auch stimmlich. Das ist ja immer das, was leider verloren geht, wenn man nur deutsche Synchro schaut, dass man eigentlich nicht genau beurteilen kann, wie sprechen die im Original, wie gut sind die da. Nein, der ist natürlich auch hervorragend, hat auch eine schöne, einnehmende Stimme, alles schön und gut. Aber an den paar Beispielen, die ich dann immer wieder mal so verglichen habe, fiel mir auf, dass Hugh Laurie in den Momenten, wo House sehr erregt ist, laut wird, eben auch mal schreit, doch sehr hoch wird in der Stimme und für meinen Geschmack ein bisschen zu viel schreit. Wo man ja sagt, wer schreit, hat Unrecht und House hat eigentlich nicht Unrecht. Also er verliert so ein bisschen die Glaubhaftigkeit in dem Moment. Ich finde, dass Hugh Laurie da immer ein bisschen zu viel macht. Und im Gegensatz dazu macht Klaus-Dieter Klebsch das ein bisschen mehr Piano. Nicht, dass er auch mal hier und da schreit, aber es ist immer ein bisschen gedeckelter. Es ist immer dieses Potenzial, was man dahinter vermutet, er könnte lauter. Er könnte noch aggressiver werden. Er könnte noch eine Schippe drauflegen. Es macht's einfach gefährlicher und glaubwürdiger.
Also die Stimme ist ähnlich, aber er verwendet sie anders.
Er verwendet sie anders, genau. Es ist schon verwandte Stimmen, aber er ist facettenreicher in der Synchro. Und es ist halt mal so ein Beispiel von, für mich dann einer gelungenen Synchro, die eben nicht nur etwas kopiert, nachmacht, sondern es wahrscheinlich auch unbewusst es einfach sogar noch besser macht.
Und wir haben da auch ein Beispiel rausgesucht.
Genau, wir haben mal schnell was rausgesucht, genau.
You are not the same as them. Your life is not the same. And you're cheapening everything they're going through by pretending you are.
I am the same.
Sie sind kein Mensch wie die. Sie führen ein anderes Leben und sie beschmutzen ihre Not, indem sie so tun, als gehörten sie zu ihnen.
Ganz lustig finde ich auch, dass Klaus-Dieter Klebsch und Sabine Arnhold, die
Kadi.
Lisa Edelstein, habe ich das richtig ausgesprochen? Lisa Edelstein.
Edelstein.
Die Lisa Edelstein synchronisiert, dass die beiden schon einmal zusammengearbeitet haben. Ob sie nun gleichzeitig im Studio waren, weiß ich nicht. Aber zwei Hauptrollen in 30 Rock in der Serie, die ich sehr mag. In 30 Rock hat Klaus-Dieter Klebsch Alec Baldwin als Hauptrolle gesprochen und Sabine Arnhold Tina Fey. Also es waren genau die beiden Hauptrollen und da waren die beiden schon einmal vereint. Sind ja auch zwei gute.
Ja, absolut. Wir haben auch sonst noch wunderbare Synchronsprecher in der Serie. Also Sascha Rotermund als Dr. Chase, Dietmar Wunder als Eric Foreman. Also es sind schon wirklich gute Stimmen vertreten.
Dietmar Wunder, ne? Daniel Craig.
Ja.
Bei Sascha Rotermund habe ich schon innerlich gejubelt. Oh, Sascha Rotermund, der ist ja die Standardstimme von Benedict Cumberbatch. Ne? Mhm. Benedict Cumberbatch hat ja in Sherlock gespielt. Und da dachte ich, oh, da haben wir jetzt sogar noch eine weitere Parallele. Ja, Pustekuchen in Sherlock von der BBC. Da hat nicht Sascha Rotermund Benedict Cumberbatch synchronisiert. Das war in dem Fall mal Tommy Morgenstern. Ja,
Ja, sind ja manchmal sind es auch Terminprobleme, dass eine Serie gemacht werden muss, der Sprecher ist nicht verfügbar,
Ja. Dann
wird halt auch mal umbesetzt. Also es ist mal so, ne? Es kommt natürlich auch mal vor, dass dann irgendwie der Auftraggeber sagt, nee, ich möchte eine andere Stimme. Wir stellen uns da was anderes vor, aber das ist, glaube ich, eher seltener.
Ja, Standardstimme, das kann man ja ohnehin erst im Nachhinein sagen. Ja, es gibt ja keinen Anspruch darauf, dass immer derselbe Synchronsprecher darauf besetzt wird und das ist auch nirgendwo festgelegt als Gesetz oder Leitlinie für alle folgenden Produktionen, sondern ob jemand Standardstimme ist, weißt du erst, wenn du weißt, dass er es war oder schon lange ist. Ja, in dem Sinne, er hat es schon oft gemacht. Das ergibt sich einfach daraus, dass er oft angefordert wird, der Synchronsprecher.
Genau.
Das ist, ja, und das kann auch mal nicht klappen.
Naja, also viele, viele bekannte Schauspieler haben so in den ersten Filmen, die bei uns ankamen, immer wieder unterschiedliche Stimmen. Ne, bis dann irgendwann mal einer auserwählt wurde, die es dann geblieben ist.
Und führt vielleicht so weit jetzt, ich habe mich mit einem Schauspieler unterhalten, weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll. Und der hat geschimpft darauf, dass immer dieselben Synchronsprecher angesetzt würden.
Naja, also du hast natürlich die großen Synchronstudios, die haben halt ihre Sprecherkarteien und arbeiten natürlich immer mit den gleichen Leuten dann zwangsläufig zusammen. Und auch die Sprecher, die jetzt große Parts sprechen, die übernehmen dann ja mal hier und da so kleine Nebenrollen, weil sie eben gerade da sind. Und so verteilen sich dann bei gewissen Produktionen halt immer die gleichen Stimmen. Es kommen natürlich neue hinzu, aber es ist schon ein relativ überschaubarer Kreis derer, die in den Großproduktionen halt die Synchros machen.
Aber findest du das verdammenswert?
Ja, natürlich wird man sich mehr wünschen, dass aus dem Vollen geschöpft wird, wer so alles auf dem Markt ist. Mhm. Ob das jetzt pure Absicht ist oder nicht, kann man schwer sagen. Man ruft halt die an, die man kennt, wo man weiß, was man bekommt und ist auf der sicheren Seite. Mhm. Ja, das spielt eben auch mit. So, und dann ist es natürlich auch manchmal schwierig, für kleine Rollen jemanden ins Studio zu holen, der von weiter weg kommt. Es lohnt sich dann gar nicht zeitlich vom Aufwand, kann dann eben quasi nicht gut genug bezahlt werden.
Wie ist der im Umgang, ne?
Ja, und aber was viel, viel dramatischer ist eigentlich zurzeit, ist ja, dass die Synchros eben nach und nach auch von KIs übernommen werden sollen. Gerade die Tage ist der Film Black Dog erschienen im Kino, läuft gerade. Der ist komplett von KI synchronisiert worden. Da laufen jetzt viele Sprecher Sturm gegen an. Ja. Weil es, wenn man ein Ohr dafür hat, auf jeden Fall ungenügend ist. Es funktioniert nicht. Man kann sich gern mal auf YouTube den deutschen Trailer angucken und die, ich nenne es mal Hasskommentare darunter. Es stößt schon vielen Leuten allein nur im Trailer auf, dass da was nicht stimmt. Was uns jetzt natürlich recht kommt, weil wir natürlich sagen, wir wollen keine KI-Synchro, nicht in dieser Art und Weise. Man weiß natürlich nicht, was diese Technik in zig Jahren noch alles machen kann. Mhm. Kann schon sein, dass irgendwann die Synchronbranche so nicht mehr existiert, weil die KI eben immer noch mehr dazugelernt hat.
Aber das wird sich, glaube ich, noch ändern. Ich glaube, die KI, die im Grunde geht es ja um computergenerierte Synchronstimmen. Ich denke, das wird sich noch verbessern. Und das Bestechende daran ist ja, dass du dann einen Synchronsprecher generieren kannst, der genau dieselbe Stimmfarbe, ja, des Originalsprechers hat.
Ja, das ist das, was man eher hinbekommt, bestimmt technisch. Was man nicht hinbekommt, ist, das adäquat im Deutschen umzusetzen. Ja, weil Deutsch einfach anders betont wird, man einen anderen Satzbau. Ja. Und das genau kann ich vom Original nicht übernehmen. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Übersetzungen, die man auch nicht 1:1 machen kann. Da sind halt viele, viele kleine Puzzlesteine, die der Perfektion erstmal entgegenstehen. Das kann man bestimmt irgendwann auch alles programmieren, aber das wird bestimmt viel, viel Arbeit. Und solange etwas viel, viel Arbeit macht, ist es halt auch noch zu teuer. Also kann es dann den Synchronsprecher noch nicht ersetzen. Außer man gewöhnt die Leute natürlich an halbgare KI-Synchronisation. Ne, wenn den Leuten es irgendwann egal ist, was sie da hören und sagen, ach, das nehme ich nicht so wahr, für mich ist das gut, dann ist man natürlich aus dem Schneider und kann sagen, ja gut, dann sparen wir uns jetzt demnächst eine Menge Geld und dann macht das alles nur noch Siri und Co.
Gerade KIs tun sich häufig gerade schwer mit Satzmelodie, mit Sprachmelodie. Ja. Das natürlich hinzukriegen, ist erstmal grundsätzlich ein Problem. Und da muss es natürlich auch noch passen zu dem, was in der Rolle gesagt und wie es gesagt wurde. Denn das ist ja keine alltägliche Satzmelodie, sondern das ist eine artifizielle Satzmelodie. Mhm. Ne? Das ist ja motiviertes Sprechen und kein Sprechen aus dem Alltag heraus. Ja, und das so abzubilden, ich kann es mir bis jetzt nicht vorstellen, aber na gut, viele konnten sich nicht vorstellen, dass irgendwann mal jemand auf dem Mond steht. Obwohl, wir waren schon lange nicht mehr auf dem Mond, 50 Jahre, ne?
Ja, ja.
Können wir mal wieder hin. Ist nächste Woche schon was vor? Ah, das ist Weihnachten, ne? Nee, dann machen wir nicht Mond.
Aber zurück nochmal zu Haus, oder?
Interessantes Thema. Ja, zurück zu Haus, denn das ist ja also unser Thema heute, glaube ich, war das mal.
Ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe aber nichts drüber lesen können, ob das jetzt irgendjemand forciert hat. Man hat ja in diesen erfolgreichen Serien dann irgendwann immer mehr Gaststars, ne, weil jeder gerne mal da mitspielen möchte. Also kommen Promis in kleinen Rollen mal vor und auch Hausversammelter viele. Und eins fällt auf, ich lese mal ein paar Namen vor. Fred Durst, Sherilyn Fenn, James Earl Jones, LL Cool J, Meat Loaf, David Morse, Mos Def, Franka Potente hat sogar eine Affäre mit Dr. House, Jeremy Renner, Mira Sorvino, Peter Weller und. Aber jetzt bei den ganzen Namen, die ich aufgelistet habe, waren einige Musiker dabei, ne? Mhm. Meat Loaf, LL Cool J, Mos Def, Fred Durst. Das, weiß nicht, ob das einfach ein purer Zufall ist oder jemand in Musikerkreisen verkehrt und so dann beim Casting entschieden hat.
Ja, aber es trägt ja auch zur Atmosphäre der Serie bei, ne? Wenn ich weiß, okay, der ist Schauspieler, der ist nicht nur prominent, sondern der macht Musik, das erweitert ja auch das Verständnis, was ich von der Rolle Dr. House haben kann. Ne? Das, mhm. Er macht ja Musik, er spielt Gitarre, Klavier, Mundharmonika und ja, es hilft mir aber auch bei der Figur weiter und der ganzen Atmosphäre, die Figur und die Serie umgibt. Weiß nicht, ja, kann Zufall gewesen sein, aber die Auswirkung hat es.
Ja. Ein Fakt noch, der vielleicht nicht allen so geläufig ist, aber uns Schauspielern vor schon vielen Jahren wurde das E-Casting eingeführt. Das heißt, man fährt nicht mehr nach München und spricht für eine Rolle vor, quasi persönlich, sondern man wird gebeten, zu Hause ein Video aufzuzeichnen und ein Casting-Tape zu verschicken. Und erst wenn man da dann ausgesiebt wurde, also positiv, dann wird man eingeladen und vielleicht nochmal genauer drauf geschaut. Dr. House ist auch über ein E-Casting, wo das noch, glaube ich, relativ neu war, gecastet worden, weil er eben auch gerade nicht verfügbar war. Er drehte gerade Der Flug des Phönix in, lass mich nicht lügen, ich glaube in Afrika, genau. Und wurde gebeten, eben während der Dreharbeiten das aufzunehmen. Uns Schauspielern wird ja ganz oft gesagt, also damals, als das neu war, wenn ihr nicht wisst, was ein E-Casting ist, bevor ihr da einen halben Spielfilm dreht und alles ausleuchtet und Technik und denkt, das muss jetzt so perfekt wie möglich sein, schaut euch das Castingband von Hugh Laurie an, dann wisst ihr, dass auch ganz, ganz wenig zum Erfolg führen kann. Es geht natürlich wie immer nur darum, die wollen erstmal den Typ sehen, kann der sprechen, wie sieht er aus? Und Dr. House ist eben das Beispiel, was immer angeführt wird. Das kann man sich auf YouTube anschauen, das ist verfügbar, das Casting-Tape. Und ich hatte es irgendwo auch, glaube ich, gelesen.
Das können wir auch in den Shownotes verlinken.
Genau, in dem Buch steht es auch, er spricht auch darüber. Er sah halt zerzaust aus, hatte gerade an, was er anhatte in Afrika, also hat sich nicht schick angezogen, sitzt einfach in so einem Raum, jemand hält eine Kamera auf ihn drauf und spricht den Gegenpart und er liest den Text ab und schielt dann immer wieder mal kurz in die Kamera, weil er ein paar Sätze dann auswendig gelernt hat, ein paar dann wieder sich vom Blatt holt und schluddert diese Rolle einfach so runter. Aber man erkennt schon, wenn man es ja weiß, in ihm Dr. House. Und die Entscheider beim Casting, die hatten eigentlich nicht vor, einen Engländer zu nehmen, dem man dann eben auch noch den amerikanischen Akzent beibringen muss, was eben immer noch viel, viel mehr Arbeit macht, hatten vorher ganz woanders immer geschaut und haben auch gar nicht mit dem Hauptdarsteller angefangen. Wilson war schon längst gecastet und als sie aber noch nicht fündig wurden, sahen sich dieses Castingband an und es war ihnen sowas von egal, weil er vom Typ, vom Aussehen her und von der Art, wie er sprach, genau das war, was sie wollten. Also in dem Moment haben sie es erkannt. Mhm. Und dieses doch schnell dahin abgedrehte Castingband war eben die Eintrittskarte für Hugh Laurie für diese 8 Jahre Dreharbeiten.
Ja, Qualität setzt sich auch im schlechten Licht durch.
Genau.
Oder in einem pixeligen Video. Ja.
Und was ich auch noch gelesen habe, fand ich auch interessant. David Shaw, der ja die Handlung, also die Drehbücher immer wieder geschrieben hat. Natürlich gibt es einzelne Autoren noch, die dann diese Folgen ausarbeiten. Aber David Shaw denkt sich halt aus, was passiert in den nächsten Folgen. Und er denkt immer, sagt er im Interview, 10 Folgen voraus. Manchmal sogar 20 oder 30, was ja dann über eine Staffel hinaus sogar geht. Mhm. Weil das fragt man sich bei vielen Serien, inwieweit wissen die eigentlich, wohin das führt? Gibt es eigentlich schon ein Ende? Denken die nur Folge für Folge? Oder soll eine Staffel immer irgendwie dann doch halb abgeschlossen sein, falls es nicht weitergeht? Und das war mal interessant zu lesen, dass er eigentlich nicht ganz so weit im Voraus denkt, ne? Also eigentlich eine halbe Staffel. Meistens nur. Aber nichtsdestotrotz, es hat ja geklappt. 2009 war Dr. House mit 81,8 Millionen Zuschauern die beliebteste TV-Serie auf der ganzen Welt in 66 Ländern. Das ist ja schon eine stolze Zahl.
Und das liegt nicht zuletzt sicherlich auch an der Musik, am guten Intro.
Das sich schön einprägt und einen immer schön einlädt zur nächsten Folge, die man dann nicht wegskippt, sondern sich immer schön zur Einstimmung anschaut, anhört.
Das habe ich bei meinen Recherchen jetzt auch gelesen. Es haben viele Leute, ja, also jetzt in Foren, bei Reddit oder unter den YouTube-Videos dazu, es haben auffällig viele geschrieben, dass sie das Intro dieser Serie nie skippen. Mhm. Weil es ihnen so gut gefällt. Das macht man ja häufig, wenn man binget, ja, so in Serie, eine Serie guckt, dass man das Intro überspringt irgendwann oder viele machen das, aber ja, ich glaube, ein Intro ist dann richtig gut und passend zur Serie und in sich gut, wenn man es nicht überspringen will. Andere Beispiel wäre Better Call Saul, ist für mich ein Intro, das kann ich nicht überspringen. Ne, wir haben ja drüber gesprochen, Folge 2. Genau. Großartig, oder Captain Future. Oder was ich auch nie überspringe, ist Drei Damen vom Grill. Ja, ich muss es so sagen. Ganz anderes Genre, ganz anderes Land. Aber eine ganz tolle Melodie, ganz tolle Musik und ein wunderschön animierter Zeichentrick-Vorspann. Also, ja. Und eben auch Dr. House, skippen lohnt nicht. Da muss man gucken und hören, weil, ja, wie du sagst, es holt einen in die Serie rein und es prägt auch die Serie. Ja, das, was man dann sieht, sieht man anders, wenn man das Intro schon mitgenommen hat direkt vorher. Ja. Das macht das Ganze, ist eine Einheit. Mhm. Und dann haben wir uns auch gedacht, Dr. House, Musik, Trip-Hop, aber es ist auch unsere Weihnachtsfolge. Und deswegen können wir mal eben hier ankündigen, nach unserem Abspann, da haben wir ein Intro, Dr. House, Trip Hop, Christmas Version. Ja, als kleine humoristische Ausstimmung aus dieser Folge und Einstimmung in das Gucken von Dr. House und Einstimmung in die letzten Tage der Advents und dann in die Weihnachtszeit. Mhm. Also, das hängt noch hinten dran. Das haben wir extra für euch gemacht.
Ja, und wer Dr. House Weihnachten bei YouTube eingibt, der kriegt dann auch ein paar Clips aus den Folgen, wo auch Weihnachten ein bisschen bei Dr. House vorkommt. Er begegnet auch dem Weihnachtsmann als Patienten in der Notaufnahme. Auch eine sehr skurrile Szene. Der Weihnachtsmann hat nämlich Magen-Darm-Probleme. Und House ist wie immer sehr offen mit seinem Augen verdrehen und dass er das alles für lapidar hält. Und natürlich überhaupt, dass da der Weihnachtsmann im Kostüm sitzt. Also, er wirkt schon wieder etwas leicht unsympathisch, aber der Weihnachtsmann geht gar nicht drauf ein und bekommt dann statt irgendwelcher, wie heißen die nochmal beim Darm, Magen-Darm, Photonenhämmer, ne? Oder so ähnlich, die da alles beruhigen.
Keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall, es gibt halt viele, viele Medikamente, die man verschreiben könnte. Dr. House schreibt ihm auf einen Rezeptzettel, Zigaretten. Eine Zigarette am Tag würde die Darmprobleme, die er hat, lösen. Und damit wünsche ich ihm schöne Weihnachten und verlässt das Zimmer. Aber es gibt immer wieder sehr unorthodoxe Dinge, aber die ja wahrscheinlich recherchiert sind. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also die Serie ist wirklich nichts für Hypochonder. Weil wenn die wissen, dass das alles irgendwie passieren könnte, was da passiert, ist das wahrscheinlich nicht gesund für die Psyche. Aber ich habe hier nochmal von Dr. David Foster, der anscheinend zuständig war auch für die ganzen Krankheitsfälle der Serie, schreibt, nur wenn wir nicht mindestens einen Fall in den letzten 50 Jahren ausfindig machen können, kommt etwas nicht in Frage. Ansonsten willkommen im Kuriositätenkabinett. Das Tolle an Ärzten ist, dass sie wirklich alles dokumentieren. Und dann folgt dem Buch auch eine ganze Auflistung von sehr skurrilen Fällen aus der Serie, zum Beispiel das Alien-Hand-Syndrom. Die Hand eines Patienten entwickelt ein Eigenleben. Zitat, ich schlage dich nicht mit Absicht. Oder, da kann mich auch noch dran erinnern, ein möglicherweise, vielleicht aber auch nicht, belästigtes Mädchen hat Hirnblutungen, die es zum Lügen bringen. Perfekt. Jeder lügt, aber sie kann wirklich nicht anders. Also es gibt eben auch in diesen Krankheiten, die man irgendwo finden mag, halt auch immer so ein klein bisschen Humor, ein bisschen Freiraum, dass man damit auch humorvoll umgehen kann.
Naja, aber so, ich denke, das ist grundsätzlich wichtig fürs Leben. Ja, Humor heißt ja auch Abstand haben zu dem, was passiert oder passieren kann. Und da sind wir auch wieder bei dem Grundsätzlichen, was macht Krankenhausserien so interessant und attraktiv? Ja, wir können uns mit Abstand solchen Themen nähern, wie Krankheit, ne? Und mit Humor ist das alles sehr viel einfacher möglich, leichter zu ertragen. Und ja, deswegen gehört Humor in eine Krankenhausserie für mich auch unbedingt rein. Aber ich wollte jetzt elegant überleiten zu unserem Rätsel für die nächste Folge, habe aber bemerkt, dass ich eben vergessen habe zu sagen, wen Sabine Arnhold, also Lisa Edelstein, hat sie gesprochen, hier in Dr. House, wen die noch gesprochen hat. Und damit möchte ich kurz verweisen auf unsere Folge 6, nämlich Monk. Sabine Arnhold war in allen Staffeln, wenn sie denn in Rückblenden oder in Fantasien auftauchte, die Synchronsprecherin von Trudy, der Ehefrau von Monk. Und ja, wer Lust hat, sich mit Monk und der tollen Musik, die sich ab der zweiten Staffel geändert hat, Randy Newman, zu beschäftigen, in unserer Folge 6 hätten wir da was im Angebot. Und im Angebot haben wir auch was. Mein Gott, ich sollte Moderator werden. Im Angebot haben wir auch etwas für unsere nächste Folge. Nämlich das Rätsel und ein Thema, von dem wir denken, das ist schön.
Mal schauen, was wir draus machen. Aber jetzt erst einmal, da klingelt es an meiner Tür. Ich unterbreche mal kurz.
Ja, nimm du das Paket.
Ich gehe mal kurz dran.
Ja, mach mal. Wir können in der Zeit ja das Rätsel einspielen.
Ja.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle.
Viele helle Punkte. Überall. Und nur einer wird sich gleich bewegen und an uns vorbeischießen. Und das immer wieder.
Okay, ich bin gespannt, wer drauf kommt. Die Idee hinter dem Rätsel ist ein bisschen tricky.
Das war auch ein Hinweis, ne?
Stimmt. Ja, war auch ein Hinweis. Verdammt.
Gut, müsst ihr zurückspulen. Jedenfalls freuen wir uns darauf, weil wir beide diese Serie sehr mögen. Wenn ihr die Lösung wisst, schreibt sie gerne an uns, zum Beispiel bei Facebook oder bei Podigy oder wo auch immer. Und wir werden die Tage noch ein Fotohinweis auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen. Habe ich das richtig gesagt, Martin?
Ja. Perfekt.
So werden wir das machen. Und ja, Weihnachtsfolge nach unserem Outro. Dann hängen wir unser spezielles Dr. House Trip Hop Christmas Intro hinterher, um euch in ganz besonderer Stimmung in die nächsten besonderen Tage und Wochen zu entlassen.
Genau, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit oder eine gehabt zu haben, wenn ihr die Folge erst später hört. Kommt gut ins neue Jahr oder seid dort auch schon angekommen, wer weiß. können nicht in die Zukunft schauen. Aber auf jeden Fall können wir uns im Januar wiederhören. Bis dann, macht's gut.
Macht's gut. Meidet Notaufnahmen und habt eine schöne Zeit. Tschüss.